Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Ja, John hat es gerade schon gesagt, 70 mal 7 mal, so heißt unsere Predigtserie. Und man kann die Bibel manchmal radikal und absolut sein, oder? Wer erinnert sich noch an letzte Woche, an die Predigt von Pastor Ben, der uns mit reingenommen hat in das Gleichnis des uneinsichtigen Schuldners? Wer war da letzte Woche? Einige. Mega. Wer es nicht gehört hat, hört unbedingt mit rein. Heute baut ein wenig da drauf auf. Er hat uns mit reingenommen in dieses Gleichnis des uneinsichtigen Schuldners, dem ganz viel vergeben wurde und dann selbst nicht bereit war, selbst wieder weiterzugeben in der Vergebung. Was Jesus uns sagen will in diesem Gleichnis, und ich nehme uns kurz nochmal mit zurück auf den letzten Sonntag, ist, dass Vergebung grenzenlos ist. Das Ganze beginnt ja mit einer Frage, die Petrus Jesus stellt, der gerne wissen würde, wie lange wir vergeben müssen, wie oft, ob es vielleicht irgendwo ein Genug gäbe. Und so gerne hätte er von Jesus eine Grenze gehört, hätte gesagt, bis hierhin und dann ist aber auch mal der Sack voll, dann ist auch gut. Aber Jesus gibt ihm kein Limit. Er sagt 70 mal, 7 mal und er drückt damit eigentlich aus, Vergebung ist grenzenlos. Im zweiten Teil der Serie heute, da wollen wir uns mit unserer Vergebungskultur befassen. Und wir gehen der Frage nach, ob Vergebung heute, in unserer heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert, eigentlich noch zeitgemäß ist. Und dafür wollen wir uns mal anschauen, wie unsere Vergebungskultur, ich weiß nicht mal, ob das eigentlich ein Wort ist, aber ich habe es mir jetzt mal so ausgedacht. Wir können es vielleicht auch nennen, unsere gesellschaftliche Prägung in Bezug auf Vergebung, wie die eigentlich aussieht. Denn das prägt uns ja alle. Das ist das Bild, was wir irgendwie mit im Kopf haben, das prägt uns. Und dann wollen wir mal schauen, ob es im Vergleich dazu auch so etwas wie eine christliche Vergebungskultur gibt. Wollen wir so tun? Seid ihr dabei? Ja? Drei sind dabei, den Rest kriege ich vielleicht noch. Come on, schauen wir uns das mal an. Also unsere, ich nenne es mal westliche Vergebungskultur. Wenn dein Bruder sündigt, so sagt Jesus, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er 7 Mal am Tag an dir sündigen würde und 7 Mal wieder zu dir käme und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. So sagt Jesus in Lukas 17, in den Versen 3 und 4. Die Schriftstellerin Delia Owens hinterfragt aus einem modernen Denken heraus, und in dem sind wir ja alle irgendwie verwurzelt, aus einer modernen Prägung heraus, dieses, was wir hier lesen, wie folgt. Sie schreibt, warum sollten die Verletzten, die noch bluten, die Bürde der Vergebung tragen? Ehrliche Frage, oder? Schaut mal, im Jahr 2006 erfand Tamara Burke, die Überlebende eines sexuellen Übergriffs, den Begriff Me Too. Uns allen heute relativ bekannt. Sie nutzte ihn in der Zeit und verbreitete ihn, um Frauen zu helfen, ihre Meinung zu sagen. Und ich denke, wir alle können uns gut erinnern daran, das war einige Zeit später, nämlich 2017, wie diese Bewegung, diese MeToo-Bewegung dann viral ging, nämlich nach den ganzen Missbrauchsenthüllungen um den Filmproduzenten Harvey Weinstein. Und diese Bewegung, sie gab Frauen Mut, sich ihren eigenen Geschichten, auch Geschichten sexueller Belästigung, sexuellen Missbrauchs und auch von Übergriffen auseinanderzusetzen. Und sie zeigte der Gesellschaft, dass dieses Verhalten viel verbreiteter ist, als wir uns das vielleicht eingestehen wollen. Ich weiß, dass wir auch hier in der Gemeinde und ich mit Menschen Gespräche dazu hatten, Menschen, die kamen und sagten, da ist etwas, wir haben etwas, ich habe was erlebt, ich habe was beobachtet, ich wusste nicht, was ich sagen soll. Es hat uns an vielen Punkten geholfen, auch mündig zu werden. Und so führte diese Bewegung zu einer Reihe von positiven Veränderungen. 9 Regeln am Arbeitsplatz, aber auch mehr formeller und informeller Unterstützung der Missbrauchsopfer. Und gleichzeitig, unweigerlich, kam durch dieses Ganze auch die Frage der Vergebung auf. Natürlich. Die Schauspielerin Selma Hayek, sie schrieb, dass sie geschwiegen habe über Weinsteins sexuelle Belästigung. Und sie drückt das so aus. Sie sagt, ich war stolz auf meine Fähigkeit zur Vergebung. Aber dann sagt sie, und sie reflektiert das später, dass diese Betonung der Vergebung für sie, und das ist natürlich auch ein persönliches Empfinden, was sie hier versucht zu erklären und für sich aufarbeitet, sagt, dass diese Betonung der Vergebung eigentlich für sie ein Deckmantel ihrer Feigheit war und ihres Unwillens, sich öffentlich für Gerechtigkeit einzusetzen. Und das ist das, was ihr heute leid tue. Und sie schämt sich dafür, denn sie hat versäumt, zukünftige Opfer damit zu schützen. Der Gedanke, der hier mitschwingt, ist also, wenn ich einem Täter vergebe, dann mache ich mich ja auch mitschuldig an weiteren Opfern. Denn wir kehren das Getane, wir kehren alles unter den Teppich. Wir machen die Augen zu und schützen so ja noch am Ende den Täter. Ich glaube, wir alle können diese Gedanken, auch diesen inneren Konflikt dahinter gut nachvollziehen, oder? Doch um die Frage, und darum soll es ja heute gehen, diese Frage, ob Vergebung noch zeitgemäß ist, beantworten zu können, müssen wir zunächst einmal reflektieren, was wir überhaupt von Vergebung verstehen. Und ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Der Professor Christian von Schewe von der Freien Universität Berlin, er schreibt, dass das Thema Vergebung in den Sozialwissenschaften nämlich erstaunlich, und das sind seine Worte hier, erstaunlich unterbelichtet ist. Rache und Vergeltung sind gut aufgearbeitet und erforscht, aber Vergebung? Ich bin froh über manchen Theologen und auch Pastor, der sich auch solchen Themen annimmt. In diesem Fall ist es der Theologe und Autor Timothy Keller, der eine sehr hilfreiche Einordnung auch zu dem Thema von Vergebung vorgenommen hat. Und er kommt zu dem Ergebnis, dass unsere heutige Zeit im Grunde genommen von drei verschiedenen Vorstellungen von Vergebung geprägt ist. Und die erste Vorstellung von Vergebung, die beschreibt er wie folgt. Er nennt sie, das Modell 1 habe ich es hier mal genannt, Vergebung ohne Bedingungen. Vielleicht ist das Modell, das am häufigsten in den Kirchen gepredigt wird. Vielleicht ist es aber auch das Modell, das, wie wir am häufigsten verstanden werden. An manchen Punkten vielleicht sogar auch missverstanden werden, was man uns nachsagt. Wir müssen vergeben und vergessen. Vergib dem Täter und vergiss, was er gesagt hat. Schließlich hat Jesus ja auch deine Sünden genommen und er hat sie ins tiefste Meer geworfen und er hat sie vergessen. Ja, das steht in der Bibel, das hat Jesus mit unseren Sünden getan. Doch was macht das mit uns? Was löst das bei uns aus? Was spiegelt uns das? Ich weiß zum Beispiel von einer Frau, die als Kind sexuellen Missbrauch erlebt hat und später, als sie erwachsen war, sucht sie in der Kirche Hilfe. Doch alles, was sie hört, ist, dass sie ihre Wut loslassen solle, dass sie vergeben und vergessen soll. Ja, sie hört alle möglichen schönen Geschichten darüber, wie Opfer für die Täter beten und sagt, dass all das, was sie dort hört und was ihr gespiegelt wurde, dass die Lösung in ihr liegt, dass sie das tun muss, es löst nur noch mehr Schuldgefühle bei ihr aus und es erhöht den Druck auf sie. Ihr Lieben, aus dem Kontext gerissen kann die christliche Lehre über Vergebung leider auch gegen Opfer von Missbrauch, von Ungerechtigkeit, von all so großem Übel genutzt und eingesetzt werden. Opfer, die nicht sofort vergeben und vergessen, werden als bitter und als nachtragend abgestempelt. Und den Tätern geht im Grunde genommen keiner nach. Aber ihr Lieben, so leicht dürfen wir uns das nicht machen. So einfach können wir uns das nicht machen. So eine einseitige Forderung der Vergebung kann Menschen verunsichern. Ja, ich will sogar sagen, sie kann sie sogar unterdrücken. So können sich ungesunde Muster, ungesunde Strukturen in eine Gesellschaft, in eine Gruppe, in Familien, in Gemeinden einschleichen und etablieren. Bloß den Mund halten und damit fertig werden. Doch ihr Lieben, Es gehört nicht alles unter den Teppich gekehrt. Und es gehört auch nicht alles unter den großen Mantel der verschwiegenen Vergebung gekehrt. Nein, es gibt Dinge, die gehören angesprochen. Eine Straftat gehört angezeigt. Es gehört nicht alles unter diesem großen Deckmantel der verschwiegenen Vergebung gekehrt. Denn dieses Modell, um das mal in dieser so benannt zu haben, dieses Modell spielt einzig und allein den Opfern den Ball zu, die mit ihrem Schmerz irgendwie fertig werden müssen und sich davon befreien müssen. Die Konfrontation mit dem Täter, mit der Täterin rückt in den Hintergrund. Und der Täter bekommt, um es mal in den Worten von Dietrich Bonhoeffer zu sagen, eine billige Gnade zuteil. Eine Gnade, die ihn nichts kostet. Eine Gnade, die sie nichts kostet. Die zweite Vorstellung von Vergebung können wir vielleicht so beschreiben. Eine Vergebung mit Bedingungen. Denn bei diesem Modell muss sich Vergebung verdient werden. Doch verdiente Vergebung, lass uns da vielleicht so drauf einigen, ist im Grunde genommen gar keine Vergebung. Sie ist vielmehr eine Art Macht, die wir ausüben können über jemanden. Wir konfrontieren den Täter oder die Täterin und wenn dieser sich dann geständig zeigt, wenn dieser sich reumütig zeigt, dann bewerten wir die Reue und wir schauen, ab wann genug ist, dass wir diese Person aus ihrer Schuld entlassen. Wie zum Beispiel in der Geschichte von Kevin Tano, einem 17-jährigen jungen Mann, in den USA, der eine junge Frau betrunken mit dem Auto überfährt, Susan Herzog. Der Fall war total klar. Er war ganz offensichtlich betrunken Auto gefahren und noch am Unfallort bekennt sich Tunnel schuldig. Vor Gericht wurde er dann zu 3 Jahren Bewährung verurteilt und um einer weiteren Zivilklage zu entgehen, lässt sich auf einen ganz ungewöhnlichen Deal mit der Familie von Susan ein. Susans Eltern bestanden darauf, dass er 18 Jahre lang, so alt war Susan, 18 Jahre lang jede Woche am Freitag einen Scheck in Höhe von $1 auf den Namen von Susan Herzog ausstellt und ihn vorbeibringt. Insgesamt musste er also genau $936 auszahlen. Was jetzt erstmal für so eine Tat und für das Ganze nach einem guten Vergleich klingt. Nach einer wirklich geringen Summe. Aber die wirkliche Strafe für Kevin Tunnel bestand nicht in der Abbezahlung dieses Betrags, sondern darin, dass er jeden Freitag seine Schuld wieder neu vor Augen geführt kriegt. Einmal hat er dann versucht, alle Schecks gemeinsam auszufüllen und hat die in eine Kiste getan und hat sie der Familie gebracht. Aber die Familie hat diese Kiste abgelehnt und hat gesagt, der Deal war ein anderer. Jede Woche ein Scheck. Und Tunnel erzählt dann später, dass diese Strafe für ihn die schlimmste Folter war. Ja, so ein Deal klingt vielleicht wie eine Art Vergebung ein, so entlassen wir dich aus deiner Schuld. Doch eigentlich ist es vielmehr, und ich hoffe, das ist okay, wenn ich das jetzt so absolut mal ausdrücke, auch es ist vielmehr eine Form von Rache. Es ist ein Spießrutenlauf, durch den der Täter oder in anderen Fällen vielleicht eine Täterin gezwungen wird, so lange zu laufen, bis sie selbst verwundet genug ist. Vielleicht könnten wir dieses Modell beschreiben mit kleiner Gnade. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal komplett beim Täter, der sich die Vergebung irgendwie verdienen muss. Zwar gibt es einen Way out, aber dieser ist eigentlich nur zu begehen, schwer verwundet und irgendwie selbst geschädigt. Der dritte Weg oder das dritte Modell der Vergebung sieht gar keine Vergebung vor. Man könnte auch sagen, keine Gnade. Weil Vergebung von Natur aus eigentlich gegen das Streben von Gerechtigkeit ist und Vergebung die Täter nicht zur Rechenschaft zieht. Ja, man könnte sogar argumentieren, dass es moralisch unangemessen sei, das Böse zu vergeben. Und so ist es etwas, was wir zum Beispiel von dem Holocaust-Überlebenden Elie Wiesel hören, der in einem Interview 2006 gefragt wurde, ob er den Nazis vergeben könne. Er antwortet darauf, wer bin ich zu vergeben? Ich bin nicht Gott. Nein, ich kann den Nazis nicht vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde keines dieser Modelle irgendwie wirklich überzeugend. Es kann für eine Gruppe von Menschen, es kann für eine Gesellschaft, es kann für eine Gemeinschaft doch nicht gesund sein, so zu leben. Und doch komme ich immer wieder auch oder kommen mir diese Gedankengänge so bekannt und so vertraut vor. Es ist ja nichts, wo ich sage, das lehne ich ab, sondern jedem dieser Gedankengänge kann ich irgendwie folgen. Doch warum? Und das ist der zweite Punkt, den ich hinaus möchte hier in dieser Predigt. Ich glaube, das ist so, weil wir, und ich drücke es hier vielleicht auch ein bisschen provokativ aus, ich glaube, weil wir in einer jeder sich selbst der nächste Kultur leben. Wir leben in einer Kultur, die stark nach innen auf sich selbst gekehrt ist, sich selbst zugewandt. Während andere, und hier meine ich vor allem eigentlich auch nicht westliche Kulturen, viel stärker die Betonung der Gemeinschaft, aber auch die Notwendigkeit betonen, eine Identität zu entwickeln, die mit dem Gemeinwohl, also mit der Gruppe, mit allen, mit dem Kollektiv in Einklang stehen, hat unsere Kultur was anderes entwickelt. Nämlich wir schauen auf uns selbst. Wir wollen unsere eigene Identität auf der Grundlage unserer Wünsche irgendwie entwickeln sehen. Und wenn ich weiß, was ich will, dann muss die Gesellschaft gefälligst mir auch genau das bieten. Ja, vielleicht könnte man die Grundsätze dieser Kultur wie folgt beschreiben. Hinterfrage alles, suche nach deiner Wahrheit, lebe nach deiner eigenen Wahrheit, anstatt die von anderen zu wiederholen und frag dich, was du brauchst und fordere das ein. Die Betonung unserer Kultur liegt auf ich, mir. Mir muss es gut gehen. Ich muss mich von den Fesseln der Tradition lösen. Ich muss mich befreien von den gesellschaftlichen Forderungen, Anforderungen, die an mich gestellt sind. Ich will meine eigenen Wünsche und Pläne verfolgen. Ja, ich will mein Leben leben. Nun, wenn all das, was ich wirklich will und suche, meine Freiheit ist, dann ist es nur konsequent, wenn sich eine gemeinschaftfördernde Vergebung irgendwo weit hinten anstellen muss. Ja, vielmehr erwarten wir Respekt. Wir erwarten Bestätigung für unsere eigene Identität, der wer wir sind, für unser Wohl. Ja, kein Wunder, wenn wir uns mit vielen biblischen Geboten dann so schwer tun. Zum Beispiel, dass wir über Kränkungen hinwegsehen sollen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Wusstest du das? Wir sollen über Kränkungen hinwegsehen. Denn so heißt es in 1. Petrus 4, Vers 8, vor allem aber lasst nicht nach, einander zu lieben. Denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Ja, wenn es alles, worum es geht, ich bin und meine Freiheit und meine Erfüllung und meine Identität und dass ich bekomme, was ich brauche und dass es mir gut geht, warum sollte ich dann über Fehler hinwegsehen? Oder nehmen wir Kolosser 3, ertragt einander. Ja, was für ein Gebot und wie heißt es hier weiter und vergebt euch gegenseitig. Übrigens, ich habe euch beide da hinten schon gesehen. Daniel und Jana haben gestern geheiratet. Und das war ihr Trauvers. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Come on, was für ein Trauvers. Ganz im Ernst, wenn es um mich geht und die Entwicklung meiner Identität, warum sollte ich damit einhergehen können? Ja, es fällt schwer. Es fällt schwer, diesen Geboten von Jesus folgen zu können. Nun, ich will uns nicht zu sehr frustrieren hier im Ganzen, denn was kann die Lösung von all dem sein? Ich will ja nicht, dass wir hier irgendwie an Vergebung verzweifeln, weil wir uns fragen, das funktioniert ja alles am Ende gar nicht mehr. Ich glaube, und was wir uns jetzt angeschaut haben, sind verschiedene Wahrnehmungen und Vorstellungen von dem, wie wir geprägt sind, wie man Vergebung verstehen kann oder sollte. Und keine von denen geht am Ende richtig auf. Aber ich glaube, dass wir in all diesen Sichtweisen, die wir betrachtet haben, die Dimension Gottes außen vor gelassen hat. Sie fehlt schlichtweg. Ich habe in der Predigt gerade ja schon von der billigen Gnade gesprochen, von wenig Gnade und von keiner Gnade gesprochen. Der Begriff, der billigen Gnade geht auf den Theologen Dietrich Bonhoeffer zurück, der sich im Dritten Reich als Pastor und auch als Christ, als Gläubiger gegen die Nationalsozialisten gestellt hat. Und er stellt in seinem bekannten Buch Nachfolge die billige Gnade der teuren Gnade gegenüber. Und er beschreibt dort, wo die billige Gnade keinen Preis mit sich bringt, keine Veränderung bewirkt, fordert die teure Gnade das genaue Gegenteil. Sie ist, um es mal in einem Gleichnis von Jesus auszudrücken, wie der Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und er verkauft alles, was er hat, und er kauft diesen Acker. Ja, die teure Gnade, sie kostet uns alles. Und wenn wir sie gefunden haben, dann sind wir bereit, alles andere hinten anzustellen. Alles andere zu verkaufen, wegzugeben, um das zu hüten, was wir hier gefunden haben. Ja, die teure Gnade ist eine von Gott empfangene Gnade, die uns fortan keinen Freifahrtschein mehr gibt, tun und handeln zu können, wie wir wollen, sondern die uns in einer absoluten, in einer radikalen, auf eine radikale Nachfolge Jesu verpflichtet. Und ihr Lieben, eine echte und eine gesunde Vergebung, ich bin davon überzeugt, sie kann nur hierin gegründet sein. Nur hierin gegründet sein. Denn der Ben hat diesen Punkt am letzten Sonntag in der Predigt schon so gut ausgeführt, dass wir nicht aus dem Nichts heraus vergeben können und auch nicht aus dem Nichts heraus vergeben sollen, sondern wir vergeben, weil wir selbst Vergebung von Gott empfangen haben, die Heilung in unserem Herzen, die Heilung bereits in uns ausgelöst hat. Ja, im Gegensatz zu all den Modellen, die wir uns angeschaut haben, bekommt Vergebung mit diesem Gedanken eine Grundlage, auf der sie stehen kann, eine Grundlage, auf der sie aufbauen kann, denn sie beruht auf dem Glauben an das teure Opfer von Jesus für unsere Vergebung. Und sie erinnert uns daran, dass wir alle Sünder sind, jeder einzelne von uns, und dass wir, genauso wie die Person, der ich was vorzuwerfen habe, genauso wie die Person, die mich verletzt hat, dass ich Barmherzigkeit bedarf. Ich brauche Barmherzigkeit von jemandem und am allermeisten von Gott. Und weil ich sie bekomme, kann und darf ich sie weiterreichen. Ja, der Apostel Paulus. Apostel Petrus, er schreibt dies in seinem Brief an die Gemeinden und er schreibt: Christus, der für euch litt, ist euer Vorbild, dem ihr nacheifert. Ist es nicht das, was wir wollen als Christen? Wir haben ein Vorbild, dem wir nacheifern. Er hat nie gesündigt und nie jemanden mit seinen Worten getäuscht. Er hat sich nicht gewehrt, wenn er beschimpft wurde. Als er litt, drohte er nicht mit Vergeltung. Er überließ seine Sache Gott, der gerecht richtet. Und deswegen vergeltet Böses nicht mit Bösen. Werdet nicht zornig, wenn die Leute unfreundlich über euch reden, sondern wünscht ihnen Gutes und segnet sie. Denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Mann, kann die Bibel absolut oder radikal sein, oder? Ihr Lieben, ich glaube, unsere Tendenz, und wenn wir uns da schon aufraffen zu vergeben, dann ist unsere Tendenz doch zu vergeben, wenn es uns dadurch gelingt, heil zu werden. Vielleicht im Leben wieder vorwärts zu kommen, ein Kapitel abzuschließen, hinter sich zu lassen, um wieder weiterzukommen. Und ich glaube, dass das so wichtig ist und so ein wichtiger Aspekt auch von Vergebung. Es ist so heilsam und es ist bewiesen, dass Vergebung wirklich heilsam ist. Aber Jesu Lehre von Vergebung ist im Grunde genommen eigentlich eine andere. Nicht vergib, weil es dir hilft, sondern vergib, weil dir vergeben wurde. Die Motivation ist eine ganz andere. Jetzt tun wir dies nicht mehr unseretwillen, sondern der Gerechtigkeit wegen, um Gottes Willen, vielleicht sogar des Täters, der Täterin willen oder zukünftiger Opfer willen. Doch die Frage ist natürlich, wenn ich uns hier gerade so ein absolutes und so ein radikales Modell von Vergebung vorstelle, das auf etwas gegründet ist, nämlich auf dem teuren Opfer von Jesus, das er längst erbracht hat. Die Frage bleibt natürlich im Raum stehen, ist das überhaupt lebbar? Ist das realistisch? Kann das überhaupt funktionieren? Ich möchte uns dazu eine Geschichte erzählen, ein Beispiel von einer christlichen Gruppe, die für uns manchmal etwas altmodisch, vielleicht auch etwas seltsam daherkommt, die Amish People aus den USA. Und manche von euch haben jetzt vielleicht schon so Bilder im Kopf von Leuten, die auf Kutschen daherfahren, ein bisschen altmodisch gekleidet, aber was für eine beeindruckende Community. Im Oktober 2006 erlebte eine amische Community, eine amische Gemeinschaft eine Tragödie, als ein Amokläufer in eine kleine Einraumschule eindringt und 5 Schüler dieser amischen Community erschießt und dann sich selbst. Was viele Menschen dann auch, und es ging durch die Nachrichten, es wurde vielfach verbreitet, was viele Menschen dann aber erstaunte, war, dass viele Mitglieder dieser Gemeinschaft trotz und in ihrer großen Trauer sowohl die unmittelbare Familie des Mörders und auch seine Familie, seine Eltern besuchten, dass sie ihnen ihr Mitgefühl ausdrückten, weil auch sie jemanden verloren hatten, und sowohl dem Mörder wie auch der Vergebung einheitlich Vergebung zusprachen. Was für eine bemerkenswerte Geschichte. Die Mutter dieses Amokläufers hat ein Buch veröffentlicht, was ich empfehlen kann, sehr beeindruckend, die darüber beschreibt und berichtet, wie ihr es damit ergangen ist. Und sie ist heute gut befreundet mit dieser amischen Gemeinschaft und ist ganz eng darin integriert. Und es ist ganz beeindruckend, wie sie von dieser Liebe, von dem schreibt, was ihr hier entgegengebracht wurde. Doch die Frage, die damals im Raum stand und bis heute natürlich im Raum steht, ist: Wie konnten sie das tun? Was gab ihnen die Kraft? Was gab ihnen überhaupt den Anstoß, so zu handeln? Und ein Teil der Antwort findet sich in ihrem Glaubensbekenntnis, dem Dordrechter Glaubensbekenntnis von 1632. Dort heißt es, und mit dieser ganzen Geschichte möchte ich hier drauf hinaus, dort heißt es: Wir glauben und bekennen, dass der Herr Christus seinen Jüngern und Nachfolgern alle Rache und Vergeltung verboten und ihnen befohlen hat, niemandem Böses mit Bösen oder Fluch mit Fluch zu vergelten, sondern das Schwert in die Scheide zu stecken oder, wie die Propheten vorausgesagt haben, die Schwerter zu Pflugscharen zu schlagen. Daraus verstehen wir, dass wir nach seinem Beispiel niemandem Schmerz, Schaden oder Leid zufügen, sondern das höchste Wohl und Heil aller Menschen suchen und sogar, wenn es nötig ist, um des Herrn willen, aus einer Stadt oder einem Land in ein anderes fliehen und den Raub unserer Güter ertragen sollen, dass wir niemandem etwas zuleide tun und, wenn wir geschlagen werden, lieber auch die andere Wange hinhalten sollen, als uns zu rächen oder zu vergelten. Und dass wir für unsere Feinde beten, sie speisen und sie erfrischen, wenn sie hungrig oder durstig sind, und sie so durch gute Taten überzeugen und alle Unwissenheit überwinden. Was für ein radikales Bekenntnis zur Vergebung. Für diese Gruppe war diese absolute und gemeinschaftliche Ablehnung von Rache kein bloßes theologischer Grundsatz. Für sie war es das Gebot des Herrn Christus selbst, das sie dazu brachte, so zu handeln. Und nicht nur das, keine Rache zu üben, nein, sie sollten nicht nur auf Vergeltung verzichten, sondern sogar das höchste Wohl derer anstreben, die sie verletzt haben. Und warum? Sie wollten seinem Beispiel folgen. Das ist teure Gnade. Eine Gnade, die viel kostet. Eine Gnade, die alles kosten kann. Aber diese teure Gnade, von der ich hier erzähle, die ich hier beschreibe, sie findet sich nicht nur hier in dieser Gemeinschaft von amischen People, amischen Menschen in den USA statt. Nein, im Grunde genommen war das etwas, was die Kirche gerade in den ersten Jahrhunderten überall geprägt hatte. Das Christentum war in den ersten 3 Jahrhunderten des Römischen Reichs die am meisten verfolgte Religion. Es war mit hohen sozialen Kosten verbunden, Christ zu sein. Man musste davon ausgehen, dass man abgelehnt wird von Familie, ausgegrenzt wird in Nachbarschaften. der Verlust des Einkommens, Schikane, Gewalt, in vielen Fällen sogar der Verlust des eigenen Lebens. All das war Konsequenz davon, Christ zu werden. Und trotzdem wuchs das Christentum schnell. Das Christentum verbreitete sich im ganzen Römischen Reich und darüber hinaus. Aber warum? Der Historiker Kenneth Scott Latourette, er hat genau diese Frage eigentlich einmal untersucht, warum das Christentum so stark wuchs in dieser Zeit. Und einer der Punkte, den er mit herausstellt, auf den er kommt, ist folgender. Er sagt, es ist auch wichtig, sich noch einmal in Erinnerung zu rufen, dass die Kirche nicht auf Vergeltung an ihren Verfolgern aus war. In den christlichen Schriften dieser Zeit ist wenig oder gar nichts von Bitterkeit oder dem Wunsch nach Rache an denjenigen zu lesen, die die Gläubigen verfolgten. Ja, Jesus hatte der Gemeinde ein Vorbild gegeben. Er hatte ihnen genau vorgelebt, wie Vergebung aussieht. Und seine Bitte war, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir sündigen würde und 7-mal wieder käme er zu dir und spreche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Ich weiß, das ist brutal radikal, was ich hier heute erzähle. Und nicht so die Wohlfühlbotschaft, mit der wir nach Hause gehen und sagen, wir gehen jetzt direkt zum Mittag über und es ist alles in Ordnung. Nein, nichts ist in Ordnung. Denn diese Botschaft ist nicht einfach zu leben. Und wenn wir nicht selbst so großzügig Vergebung empfangen hätten, ich bin der Meinung, sie würde überhaupt keinen Sinn machen. Sie würde keinen Sinn ergeben. Aber ihr Lieben, im Herzen, im Zentrum unseres christlichen Glaubens steht ein Mann, der für seine Feinde starb. Jesus ist ans Kreuz gegangen und er hat sein Leben hingegeben und er hat seinen Feinden noch am Kreuz vergeben und er hat gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Was für ein Akt von enormer Liebe. Und wenn das wahr ist, ihr Lieben, wenn das so gewesen ist, was ich glaube, wovon ich überzeugt bin, mein ganzer Glaube würde zerbrechen, wenn das nicht so ist. Wenn das wahr ist, ihr Lieben, dann will ich Jesus darin folgen. Mich fordert das unheimlich heraus. Und ich weiß an vielen Punkten nicht, wo und wie das funktionieren kann. Aber ich will mich auch an dieser Radikalität dieser armischen Gemeinschaft orientieren und mir ein Beispiel nehmen. Und ich glaube auch, dass ich das brauche. Ich glaube, dass wir das brauchen. Gemeinschaftlich das brauchen. Und ich glaube, dass unsere Welt, die Welt, in der wir leben, die Welt um uns herum, dass sie das braucht. Menschen, eine Gemeinschaft, in der Vergebung keine bloße Theorie ist. Nichts irgendwie, von dem wir sagen würden, ja, da glauben wir auch dran. Sondern, dass wir bereit sind, wieder und wieder den teuren Preis zu zahlen, den Vergebung mit sich bringt. Ihr Lieben, sind wir bereit, diesen Preis zu zahlen? Ich möchte uns mit diesem Statement hier heute ganz gerne entlassen. Wir werden nächste Woche weitermachen mit dieser Predigtserie. Und mir ist bewusst, dass das irgendwie auch ein offener Gedanke ist, mit dem ich uns hier auch aus dieser Predigt rausschicke. Aber die Frage, die stehen bleibt, ob Vergebung zeitgemäß ist, gründet sich in der Frage, ob wir glauben, dass Jesus uns unsere Schuld vergeben hat. Denn wenn dem so ist, dann haben wir ein Beispiel, dem wir folgen dürfen. Und ich glaube, es funktioniert nur, wenn wir Vergebung für uns einmal erlebt haben. Aber der Preis, der bleibt hoch. Vergebung wird nie einfach daherkommen. Sie kommt mit einem Preis. Es ist eine teure Gnade. Amen. Darf ich uns einladen, aufzustehen? Denn ich möchte uns dann doch nicht auch ganz entlassen hier aus dieser Predigt auch, ohne dir zuzusprechen, dass du natürlich Vergebung empfangen kannst von Gott. Deswegen ist Jesus auf diese Erde gekommen. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben, weil wir alle schuldig sind, weil wir alle Sünder sind. Und jeder Einzelne von uns, wir brauchen Gottes Vergebung. Wir brauchen sie. Und Jesus ist am Kreuz gestorben, sündlos, um stellvertretend für uns, uns unsere Schuld abnehmen zu können. Und wenn du hier bist und du empfindest, du weißt für dich, da sind Dinge zwischen dir und Gott, die sind nicht im Reinen, die sind nicht in Ordnung. Und da ist eine Schuld, die zwischen dir und Gott steht. Meine Einladung an dich ist, gib es Gott ab. Sag es ihm. Sag ihm, Gott, ich weiß, ich habe hier Mist gebaut. Ich weiß, ich bin schuldig. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Die Bibel sagt uns, dass dort, wo wir unsere Schuld, unsere Sünde bekennen, dass Gott treu und gerecht ist und dass er uns vergeben will. Und noch viel mehr als das, nicht nur das. An dem Punkt, wo er uns vergibt und wo wir unsere Schuld mit Gott ins Reine bringen, weil Jesus uns unsere Schuld, diese Last abnimmt, kann Beziehung zu Gott wiederhergestellt werden und du kannst in Beziehung treten mit deinem Schöpfer. Jesus ist gestorben, um uns unsere Schuld und Sünde zu vergeben, aber auch, um uns Leben zu geben, ewiges Leben zu schenken. Und so will ich dir sagen, wenn du hier bist und du sagst, da ist etwas, was ich mit Gott ins Reine bringen will, dann ist Gottes Hand weit ausgestreckt für dich. Und das, was er dir geben will, ist Vergebung und ewiges Leben. Und er ruft dich in seine Familie, in die Kindschaft mit ihm. Und so will ich fragen, ob jemand hier ist, der sagt, das bin ich. Ich will mein Leben mit Gott ins Reine bringen. Vielleicht bist du so mutig, mir deine Hand zu zeigen. Vielleicht auch als sichtbares Zeichen, Bekenntnis, dass ja, ich will das heute und ich brauche diese Vergebung. Dankeschön, ja, Dankeschön. Und ich würde gerne mit dir, mit euch beten. Dankeschön, Dankeschön. Das Angebot Jesu ist so großartig und ist so gut. Und es kann uns Frieden in unserem Herzen bringen, wo wir merken, wo wir wissen, ich kann das selber nicht schaffen. Und ich möchte gerne mit uns beten und uns einladen, dass wir vielleicht alle gemeinsam mitbeten, dort wo und wie du das magst. Und wir wollen Gott Danke sagen, dass er uns dieses Angebot von Vergebung macht. Und dort, wo du möchtest, bete mit und sag, ich möchte dir mein Leben geben und ich möchte mich dir anvertrauen, ich möchte dir folgen und ich will Teil deiner Familie, Teil der Gemeinde werden. Ich will, dass du mein Herr bist. Komm, wir beten gemeinsam. Und wir beten, Vater im Himmel, wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Erde gesandt hast. Und Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Und dass du uns das Angebot von Vergebung machst. Ich bekenne dir, ich bin schuldig. Es gibt so vieles in meinem Leben, das ist nicht in Ordnung. Und ich bitte dich, dass du mir vergibst. Ich möchte von heute an dir folgen. Ich möchte dir gehorsam sein. Und ich bitte dich, dass du mir ewiges Leben schenkst. Du sollst mein Herr sein. Und ich will dir folgen. Amen. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.